Wenn man eine Kopie eines Gens von der Mutter oder dem Vater hat, dann kann das Ganze dominant sein und das ganze Leben bestimmen. Und es gibt dann Gene, die sind eben weniger wichtig oder wichtiger. Da kann man nur relativ wenig tun. Allerdings gibt es heutzutage auch Techniken, wo man diese Genetik verändern kann. Da gab es vor kurzem den Nobelpreis für diese Technologie.
Das kann ich wirklich uneingeschränkt jedem empfehlen. Ja, man macht das einmal und dann weiß man, wie man auf verschiedene Arzneimittel reagiert oder Arzneimittelgruppen.
Einen großen Report, der zeigt, wie man Alzheimer verhindern oder zumindest verschieben kann. Da gibt es im Prinzip 14 Faktoren.
Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Stell dir vor, du könntest heute einen Blick in deine eigene Zukunft werfen. Du würdest sehen, welche Krankheiten du vielleicht einmal bekommst, wie dein Körper auf Stress reagiert oder wie alt du wirst. Alles geschrieben in deinem genetischen Code. Die Frage ist nur, würdest du es wirklich wissen wollen? Unsere Gene gelten für viele als eine Art Bauplan unseres Lebens. Etwas, das festlegt, wer wir sind und was aus uns wird. Aber genau hier beginnt ein großes Missverständnis. Denn unsere DNA ist kein starres Gerüst und sie entscheidet längst nicht so eindeutig, wie viele glauben. Wir gehen dem Ganzen heute mal auf den Grund. Experte der Woche. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Jörg Kriegsmann. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Frage, welche Rolle unsere Gene für unsere Gesundheit spielen und vor allem, was wir selbst daraus machen können. Jörg, hallo.
Hallo Hadi.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen, mit dem ich mich auch intensiv beschäftige. Aber du beschäftigst dich noch intensiver damit, und zwar unserer Genetik. Was ist das Wichtigste, dass jeder Mensch darüber verstehen sollte und was ist unsere Genetik eigentlich?
Ja, wir alle bekommen ja von unseren Eltern bestimmte Erbanlagen mit und die sind dann eben in unserer DNA gespeichert. Und das, was jeder wissen sollte, ist, dass es eben bestimmte Gene gibt, die sind ganz, ganz wichtig. Und da ist es so, wenn man eine Kopie eines Gens von der Mutter oder dem Vater hat, dann kann das Ganze dominant sein und das ganze Leben bestimmen. Und es gibt dann Gene, die sind eben weniger wichtig oder wichtiger. Aber das, was man verstehen muss, ist, dass diese Genetik eine bestimmte potenzielle Anlage ist. Die muss sich nicht unbedingt ausprägen im Leben. Die kann unterschiedlich ausgeprägt sein.
Gibt es Grundlagen, die jeder Mensch irgendwie verstehen sollte? Jetzt außer, dass er immer ein sogenanntes Allel vom Vater und eins von der Mutter vererbt bekommt?
Das Wichtigste ist, dass Gene eben nicht alles bedeuten, sondern dass sich nicht jedes Merkmal, welches genetisch veranlagt ist, eben dann auch ausprägen muss. Sondern Genetik ist kein Schicksal. Wenn man seine Genetik kennt, kann man aber in gewissen Grenzen sein Leben darauf einstellen und kann das beeinflussen. Wenn das nicht so wäre, brauchten wir uns jetzt nicht damit zu beschäftigen, dann brauchten wir gar nicht reden, aber gerade bei euch in der Praxis muss man das eben auch mit berücksichtigen und kann dann eben auch beratend auf Basis dieser Kenntnisse tätig sein.
Jetzt hast du es ja schon indirekt angesprochen, dass viele denken, dass unsere Gene alles bestimmen. Aber wie viel Einfluss haben wir denn tatsächlich auf unsere Gesundheit? Und welche Missverständnisse sind denn noch gehen damit einher, dass wir quasi Opfer unserer erblichen Masse sind?
Ja, das hängt immer vom entsprechenden Gen ab. Also es gibt Gene, die, wie ich schon gesagt habe, dominant vererbt werden. Da kann man im Prinzip nur relativ wenig tun. Allerdings gibt es heutzutage auch Techniken, wo man diese Genetik verändern kann. Da gab es vor kurzem den Nobelpreis für diese Technologie, dass man bestimmte Genabschnitte auch rausschneiden kann. Aber insgesamt für die meisten Gene, die wir haben, gilt, es ist eine Veranlagung und abhängig vom Gen liegt die Bedeutung oder der Ausprägung bei 10 bis 40%. Aber das Wesentliche ist, dass wir eben durch eine entsprechende gesunde Lebensweise sehr, sehr viel beeinflussen können. Und weil das eben so ist, gibt es dann auch inzwischen ganz verschiedene Gebiete, Und das, was man dort immer hört, ist personalisierte Genetik, personalisierte Medizin, personalisierte Nutrigenetik, personalisierte Sportgenetik. Das ist so, auf der Basis ganz individueller Eigenschaften kann man dann spezielle Pläne für verschiedene Gebiete machen. Und diese personalisierte Medizin, das ist eben das Schlagwort der Gegenwart, aber das wird auch das Schlagwort der Zukunft sein. Und speziell auch durch die Anwendung von KI und die technischen Möglichkeiten, die heute bestehen, wird dann auch die Beratungsmöglichkeit viel besser werden in Zukunft.
Ja, du sagst es, man hat ja auch Studien an Zwillingen gemacht und die ja die gleiche genetische Information haben, vor allem wenn es eineiige Zwillinge sind, und sieht wirklich deutliche Unterschiede, was Gesundheit oder Krankheit oder die Häufigkeit von Krankheit oder kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankung angeht. Und der Lebensstil, was man heute Epigenetik nennt, also alle Einflussfaktoren, die oberhalb der Gene liegen, scheinen da wirklich einen maßgeblichen Einfluss zu haben. Da gibt's, ich weiß gar nicht, wer das Bild gebracht hat, irgendwie, dass die Gene wie die Tasten des Klaviers sind und die Epigenetik ist quasi der Klavierspieler, der die Tasten drückt. Siehst du das genauso?
Ja, da gibt's ja dann auch inzwischen schon bestimmte epigenetische Tests. Da wird allerdings relativ viel von unterschiedlichen Leuten subsumiert. Das, was in der Zukunft hier eine große Bedeutung haben wird, das sind Methylierungsanalysen, weil da werden die Gene an- und ausgeschaltet. Und das Zweite, was eben auch dort ein epigenetischer Mechanismus ist, das sind Mikro-RNAs. Also Mikro-RNAs haben bestimmt viele noch nicht gehört, weil in der Schule haben wir eigentlich gelernt, es gibt eine Transkription, es gibt eine Translation. Translation geht über Messenger-RNA an den Ribosomen, werden dann die Proteine synthetisiert. Aber Mikro-RNAs und auch andere RNAs, nämlich Long-Non-Coding-RNAs, die können das in entscheidender Weise beeinflussen, und das gehört eben mit zur Epigenetik.
Jetzt ist ja so, dass ein Test, den ihr auch anbietet, das Risiko für Alzheimer-Erkrankungen erfasst. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
Ja, also bei Alzheimer, da muss man verschiedene Gene eigentlich betrachten. Ich will das jetzt mal so versuchen zu erklären, dass es relativ einfach ist. Also es gibt Familien, wo der Alzheimer schon sehr, sehr früh einsetzt. Das ist Early Onset Alzheimer. Das ist was meist schon bekannt ist. Und diese Familien, die brauchen dann unbedingt eine genetische Beratung. Derartige Gene, wie zum Beispiel das Presenilin-Gen, das sind dann auch Gene, mit denen beschäftigt sich der Facharzt für Genetik. Und dort ist eben eine wirklich umfassende, eingehende Beratung der Familien erforderlich. Das, wo wir häufig über Alzheimer sprechen, das ist der Late-Onset-Alzheimer, späteinsetzender Alzheimer. Und dort spielt ein Gen eine entscheidende Rolle. Das ist das ApoE4, das ApoE4-Gen. Wenn man dieses ApoE4-Gen homozygot hat, dann muss man wieder sagen, Beratung wie bei den Early-Onset-Genen, weil man hat kürzlich publiziert, dass die Bedeutung dann im Prinzip genauso ist wie bei diesen Genen, Presenilin, was ich zum Beispiel schon genannt habe.
Ja, jetzt müssen wir kurz erklären, homozygot heißt in zweifacher Ausfertigung, also eins vom Vater, eins von Mutter.
Genau so ist das. Ja, und diese Late-Onset-Alzheimer-Erkrankung, da ist es nun so, dass es gibt zwei Meinungen bezüglich der Frage, sollte man das wissen, was man für einen ApoE4-Status hat oder nicht. Die eine Meinung ist völlig irrelevant, braucht man nicht zu wissen, kann man eh nichts machen, es gibt keine Therapie, ist also sinnlos, das zu bestimmen. Das ist die eine. Die andere Meinung ist, es gibt ja von der WHO inzwischen einen großen Report, der zeigt, wie man Alzheimer verhindern oder zumindest verschieben kann. Und da gibt es im Prinzip 14 Faktoren. Unter anderem ist auch so ein Faktor soziale Kontakte, gutes Hörvermögen, gutes Sehvermögen. Alles das schiebt das Alter des Einsetzens vom Alzheimer etwas hinaus. Und man kann dort relativ viel machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, inzwischen sind auch bestimmte, allerdings sehr teure Antikörpertherapien zugelassen. Es gibt also Therapien und aus dem Grunde halte ich es für durchaus wichtig oder empfehlenswert, seinen ApoE4-Status zu kennen. Und da setzt jetzt eine weitere Entwicklung ein. Das ist nämlich die Entwicklung, dass es jetzt auch zunehmend zur Entwicklung von Bluttests kommt, die dann eben den Alzheimer oder das früh einsetzende Alzheimer relativ gut erkennen können. Und wenn man den ApoE4-Status kennt, dann sollte man natürlich unbedingt diese Tests machen, weil alle bisher eingesetzten Antikörpertherapien, die wirken nur dann, wenn man sehr früh im Krankheitsverlauf die anwendet. Wenn es zu spät ist, dann ist es sinnlos, derartige Therapien einzusetzen, beziehungsweise es gibt dann für diese Spätphasen keine Therapie. Und aus dem Grund halte ich sowohl genetische Testung als auch dann Testung bestimmter Blutwerte, um das Einsetzen der Alzheimer-Erkrankung zu erkennen, für außerordentlich wichtig.
Das sehe ich genauso und deshalb bestimmen wir ApoE standardmäßig bei mir in der Praxis mit. Ich sage aber all meinen Patienten, das ist jetzt kein deterministisches Urteil. Das heißt nicht, dass man zwingend Alzheimer bekommt, wenn man eine ApoE4-Vererbung hat oder Ausprägung hat.
Ja.
Ist das korrekt?
Das ist korrekt und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man einen Arzt hier in der Beratung hat. Also es gibt eben bestimmte Gentests. Die einen, das sind die prädiktiven Gentests. Da ist ein Facharzt für Humangenetik oder eine Fachärztin für Humangenetik erforderlich. Für alle anderen medizinischen Gentests schreibt das Gendiagnostikgesetz einen Arzt vor. Und das ist auch richtig so. Und das gilt eben auch für das ApoE4-Gen. Weil es eben, genau wie du sagst, nicht so ist, dass es nun ein schicksalhafter Verlauf ist. Zum einen kann man was machen, zum anderen trifft es nicht jeden, sodass dann eben auch das Gespräch mit dem Klienten bzw. Patienten, der Patientin außerordentlich wichtig ist, um hier bestimmte Ängste auch den Patienten zu nehmen und ihn das Ganze einfach medizinisch einzuordnen.
Beispiele dafür sind zum Beispiel, wenn Darmkrebs sehr häufig in der Familie vorkommt, ja, und eine familiäre Polyposis, so ist der Fachbegriff, vorliegt, dann geht man sehr direkt da drauf und bestimmt entsprechende Risikogene. Ähnliches beim Brustkrebs. Ja, da gibt's die bekannten, nicht zuletzt durch Angelina Jolie bekannten Gene, die maßgeblich auch beim Brustkrebs beteiligt sind. Und dann muss man auch zum Humangenetiker gehen. Also diese Tests kann ich auch nicht in meiner Praxis anbieten, sondern da braucht man die humangenetische Beratung für.
Ja, die braucht man und dann ist es auch in dem Falle so, einmal diese bestimmten Vorsorgeuntersuchungen, die dort wichtig sind, die dann durchgeführt werden muss, die genetische Beratung. Und auch hier ist es kein Schicksal. Man kann also dann zum Beispiel, wenn man das BRCA-Gen hat, entsprechend die Brustdrüse entfernen oder die Eierstöcke entfernen, um dann eben sein Krebsrisiko deutlich zu minimieren. Und es gibt heutzutage übrigens auch bestimmte Medikamente, die, wenn man einen Brustkrebs hat, der BRCA-assoziiert ist, die dann dort eingesetzt werden können. Und deswegen werden solche Bestimmungen auch gemacht. Das ist allerdings dann eher, wenn man das erst am Tumor macht, eine diagnostische genetische Untersuchung, während wenn man es vorher am Blut macht, sich um eine prädiktive genetische Untersuchung handelt, die dann vom Facharzt in Humangenetik durchzuführen ist.
Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf eine allgemeine genetische Untersuchung, welche Untersuchung sollte denn der normale Mensch, sage ich jetzt mal, machen, um ein bisschen mehr über seine quasi Erblast zu erfahren?
Tja, also
und diese dann positiv zu beeinflussen. Also ein Beispiel, was du genannt hast, eins vorwegzunehmen, ist natürlich den ApoE-Status, weil wie du zu Recht gesagt hast, die WHO gibt Leitlinien und Ihr führt das auch sehr schön auf, dass man vieles durch eine mediterrane Ernährung, durch Bewegung, viel Zeit in der Natur, soziale Interaktionen, sich geistig fördern und fordern, beeinflussen kann, um eine Alzheimer-Erkrankung entweder zu vermeiden oder möglichst weit nach hinten zu schieben. Gibt es was Ähnliches, was du noch empfehlen würdest?
Was ich jetzt ganz hart empfehlen kann, da kann ich eigentlich so allgemein das nicht sagen, sondern das Wichtigste, was ein Arzt machen muss, und das lernt man schon in den ersten Jahren des Medizinstudiums, das ist eine Anamnese. Mhm. Wenn man dann weiß, was für Risikofaktoren vorliegen, dann kann man natürlich risikoadaptiert dann in bestimmte Richtungen gucken. Ja. Also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Gene, Schlüssel zur Gesundheit. Dort habe ich mal alles so zusammengefasst, was so möglich ist, das in kurzer und laienverständlicher Form. Und dieses Buch ist eben in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Also ein Kapitel ist Nutrigenetik. Also wenn man bestimmte Aussagen bezüglich der Ernährung oder Probleme, die man mit verschiedenen Nährstoffen hat, treffen möchte oder wenn man dort Aussagen dafür oder darüber bekommen möchte, dann kann man natürlich nutrigenetische Tests machen. Ist leitliniengerecht, kann man zum Beispiel bei der glutensensitiven Enteropathie, also Glutenunverträglichkeit, da kann man auch bestimmte andere Bestimmungen von Blutmarkern machen, Dünndarmbiopsie, aber es ist auch bei solchen Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel möglich, dass man einen Gentest macht, der dann Fructose, Laktose, Intoleranz, aber auch Glutenunverträglichkeit oder Histaminunverträglichkeit mit einschließt. Also bei so einem Symptom kann man eben dann, oder bei Symptomen, die mit derartigen Nahrungsmittelunverträglichkeiten assoziiert sind, da kann man eben dann auch so eine Genetik machen. Aber wenn man das nicht hat, dann braucht man so eine genetische Untersuchung auch nicht. Und dann komme ich gleich zum nächsten, was leider in Deutschland bis jetzt überhaupt keine Bedeutung hat, was natürlich nicht für den gesunden Menschen gilt, aber eben zum Teil auch. Das sind pharmakogenetische Tests. Ja. Also man weiß, dass es bezüglich von Medikamenten Schnellverstoffwechsler, Normalverstoffwechsler und Langsamverstoffwechsler gibt. Wenn jemand etwas, ein Medikament sehr schnell verstoffwechselt, dann ist das relativ schnell weg und dann erreicht man unter Umständen nicht die therapeutische Dosis. Also man nimmt dann das Medikament sinnlos. Für die, die es langsam verstoffwechseln, da kann es eben so sein, dass die ruckzuck in den toxischen Bereich kommen. Und das alles findet man nicht unbedingt auf dem Beipackzettel, obwohl da zunehmend auch Informationen hierzu vorhanden sind. Und weil das so wichtig ist, hat die sonst so strenge amerikanische Food and Drug Administration, die sind sonst relativ streng in allen Zulassungen, die haben es inzwischen so zugelassen, dass derartige Tests in Apotheken eingekauft werden kann. Also können ohne ärztliche Beratung, ob man das gut findet oder nicht, kann man geteilter Meinung sein. Aber wenn man zum Beispiel als Mensch ein Mittel in der Apotheke kaufen kann, welches so eine Langsamverstoffwechsler oder Schnellverstoffwechsler Konsequenz hat, ja, dann müsste man eigentlich auch den assoziierten Gentest kaufen können. Mein ich. Natürlich, ärztliche Beratung ist außerordentlich wichtig. Ne? Hm. Es gibt nur dann eben auch noch zum Beispiel Pro-Drugs. Also Pro-Drugs, die müssen erst dann in das Medikament, welches wirkt, umgewandelt werden. Da gilt das in ein bisschen anderer Weise, als ich das eben erklärt habe. Ein Beispiel ist eben dann Tamoxifen, welches als Therapeutikum beim hormonrezeptorpositiven Brustkrebs eingesetzt wird. Aber diese Testung wird im Moment noch nicht empfohlen, weil es prospektiven Tests gibt, aber ich halte sie trotzdem für wichtig.
Ich selber habe auch meine Nutrigenetik testen lassen und meine Pharmakogenetik und habe wirklich sehr, sehr spannende Erkenntnisse daraus gewonnen, dass ich besonders gut auf Kalorienreduktion anspreche für mein Gewichtsmanagement. Und ich habe auch quasi diagnostiziert bekommen, dass ich Probleme habe mit der Appetitzügelung. Alles richtig und hilft mir aber dabei, quasi einen personalisierten Plan für mich selbst zu erstellen.
Und das Ganze mache ich auch mit meinen Patienten. Und die kriegen dann aufgrund ihrer Nutrigenetik eine entsprechende Personalisierung. Und was bei mir auch spannend in der Pharmakogenetik war, und das kann ich wirklich uneingeschränkt jedem empfehlen, ja, man macht das einmal und dann weiß man, wie man auf verschiedene Arzneimittel reagiert oder Arzneimittelgruppen. Ganz interessanterweise, ich habe Metformin genommen, genauso wie unsere gemeinsame Bekannte Nina Ruge, aus einer gewissen neuroprotektiven Vorstellung heraus, ja, und sehe dann aber in meiner Pharmakogenetik, dass ich anders auf Metformin reagiere oder mein Körper mit Metformin anders verstoffwechselt, und habe es daraufhin auch wieder abgesetzt und habe gemerkt, dass es mir nicht gut getan hat. Also das war für mich so ein Eye-Opener, dass die Pharmakogenetik einfach extrem wertvoll ist. Ja, es ist alle, die irgendwann mal in ein Alter kommen, wo man einen höheren Blutdruck hat, ja, oder hohe Blutwerte, die man mit Statinen oder anderen Blutdrucksenkern für den Blutdruck jetzt den reduzieren muss, da zu wissen, wie man gewisse Medikamentengruppen verstoffwechselt, ist unschätzbar wertvoll.
Ja, du hast die Statine angesprochen. Hier ist es besonders wichtig, weil es gibt ja hier verschiedene Medikamente, und aufgrund der Pharmakogenetik kann man sagen, welches Medikament mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger von den gefürchteten Muskelerscheinungen hat, die hier regelmäßig als Nebenwirkung auftreten können. Also dafür ist es zum Beispiel sehr sinnvoll. Es gibt eine andere Gruppe von Medikamenten, Protonenpumpeninhibitoren. Auch hier ist es außerordentlich wichtig, dass man eine Pharmakogenetik hat. Es ist nämlich so, dass die CPIC-Leitlinien, also das sind Leitlinien, die entwickelt wurden, also für die Anwendung derartiger pharmakogenetischer Tests, eine vierfache Dosis bei bestimmten Stoffwechseltypen von solchen Protonenpumpeninhibitoren empfehlen. Und wenn man jetzt keine Pharmakogenetik macht, dann würde man sich möglicherweise wundern, warum diese Medikamente nicht wirken. Man würde dann die Dosis erhöhen, wirken die immer noch nicht, ja, weil eine vierfache Dosiserhöhung, das macht man am Anfang nicht. Und dann dauert es eben ewig, bis man mal die Dosis rausgefunden hat, die dann für den entsprechenden Menschen die optimale Dosis ist, dass die entsprechenden Refluxbeschwerden dann gelindert werden.
Auch da hier zur Einordnung, also die Protonenpumpenhemmer reduzieren die Magensäurebildung, macht man gerade bei Reflux, also sprich, wenn man Sodbrennen hat, ich glaube, das ist die normale Bezeichnung dafür, und dann gibt man diese Protonenpumpenhemmer wie Omeprazol oder Pantoprazol, und von daher ist es absolut richtig, was du sagst, wenn man weiß aufgrund der Pharmakogenetik, dass die anders verstoffwechselt werden und man bis zur vierfachen Dosis braucht, dann ist es einfach unschätzbar wertvoll. Weil also nicht nur der Mensch wird belastet durch eine falsche Dosierung, sondern es stehen auch unnötige Kosten, die man dann vermeiden kann. Und allein das macht es schon wert.
Ja.
Sehr schön. Also wir haben gelernt, jeder Mensch ist anders. Wir müssen das Individuum betrachten. Gibt es zum Schluss drei Tipps, die du aus einer genetischen Perspektive unseren Zuschauern oder Zuhörern mitgeben möchtest?
Also drei Tipps ist, man sollte das nicht unbedingt als Direct-to-Consumer-Tests bestellen. Also man kann das machen, und es gibt da auch im Ausland bestimmte Labors oder bestimmte Organisationen, die vertreiben hier selbst Tests, die der prädiktiven Genetik zuzuordnen sind. Also das sollte man nicht machen. Man sollte ein Gesundheitsprofessional hier einschalten, am besten ein Arzt. Also in Deutschland ist es ja für diese medizinische Genetik so vorgeschrieben, einen Arzt einzuschalten. Wenn man bestimmte Probleme hat, also zum Beispiel Vitamin-D-Stoffwechsel, also inzwischen ist es ja allgemein Standard oder in der Präventionsmedizin anerkannt, dass man Vitamin D in entsprechender Dosierung nimmt, also 1000 Einheiten ungefähr pro Tag ist das, was empfohlen wird, was eben auch dann zur Reduzierung des Krebsrisikos führt, also 10-15% Reduktion des Krebsrisikos. Also wenn man hier dann bezüglich des Vitamin-D-Spiegels Probleme hat, auch da kann man eben eine genetische Testung vornehmen lassen, weil es kann zum Beispiel sein, dass man aufgrund genetischer Veränderungen einen veränderten Vitamin-D-Rezeptor hat. Es kann sein, dass man aufgrund Veränderungen im GC-Gen, das ist das Gen, welches das Vitamin-D-bindende Protein oder für das Vitamin-D-bindende Protein kodiert, dass man hier eine Veränderung hat, sodass dann zu wenig freies Vitamin D vorliegt. Also solche Tests, die kann man machen. Lifestyle-genetische Tests, die gibt es auch. Die sind nicht vom Gendiagnostikgesetz reguliert. Die kann man machen. Da kann man sich auch die Reports durchlesen. Da gibt es auch wieder sehr unterschiedliche Meinungen. Aber es kann eben, was ich als Lifestyle mit betrachten würde, zum Beispiel sein, dass man in so einem Ernährungspanel das Glock-Gen mit drin hat. Das heißt also, dass man bestimmte Veränderungen hat, die den Schlafrhythmus beeinflussen. Und Schlafrhythmusbeeinflussung kann sein, dass man aufgrund dessen ein Gewicht zunimmt. Also Lifestyle-Gentests sind nicht per se schlecht. Manche betrachten sie nur als nette Spielerei, aber es gibt auch in diesem Bereich durchaus Tests, wo es Ergebnisse gibt, die man ernst nehmen kann. Noch ein Gebiet, also Detox-Genetik ist auch sehr interessant. Also da spielt ein Detox-Gen, ist völlig irrelevant, weil dann gibt es andere Detox-Enzyme, die können das übernehmen. Aber wenn man sehr viele Veränderungen oder Ausfälle in Detox-Genen hat, dann sollte man eben besonders darauf achten, dass man eben nicht sich Toxinen aussetzt. Ne? Also interessant sind auch bestimmte Gene, die den Alkoholstoffwechsel beeinflussen oder den Koffeinstoffwechsel beeinflussen. Also sehr, sehr viele Sportler haben wegen der Leistungssteigerung des Koffeins eben dann auch Koffein im Blut bei Wettkämpfen. Das ist kein Doping. Und hier kann man mittels Gentests auch noch fein regulieren.
Was hältst du von Bestimmung des biologischen Alters aufgrund von DNA-Methylierung?
Die Bestimmung des biologischen Alters aufgrund von DNA-Methylierung ist inzwischen gut etabliert. Horvath-Glock ist eine bestimmte Bestimmung, die also sehr genau ist und auch wissenschaftlich fundiert ist. Nachteil ist teuer. Deswegen versuchen wir im Prinzip Surrogat-Tests dafür zu entwickeln, die dann auch günstig zu erhalten sind, sodass man dann auch, weil das ja epigenetische Tests sind, das mehrfach im Jahr bestimmen kann, um dann zu sehen, ob seine eigenen Maßnahmen, die man ergriffen hat, um präventiv tätig zu sein, ob die wirksam sind oder nicht.
Jörg, ich danke dir ganz herzlich für diesen spannenden Austausch rund um die Genetik. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Du versuchst ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil, glaube ich, da noch viel zu entdecken und zu erforschen ist. Was feststeht, ist, dass wir unser Genom vollständig entschlüsseln können und viel daraus lernen können, was hilft und was nicht hilft an Alltagsveränderungen, die wir an uns vornehmen können, um einfach länger gesünder zu leben. Also von daher danke ich dir für deinen Einsatz und für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit, einfach zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten.
Absolut, vielen Dank.
Danke.
Die Fakten der Folge. In dieser Folge geht es vor allem darum zu verstehen, dass unsere Gene kein festgeschriebenes Schicksal sind, sondern eher eine Art Ausgangsbasis. Sie bringen bestimmte Voraussetzungen und mögliche Risiken mit, aber wie sich diese im Laufe unseres Lebens auswirken, hängt stark davon ab, wie wir leben. Gene steuern viele zentrale Prozesse in unserem Körper, zum Beispiel unser Stoffwechsel, unsere Stressreaktionen oder auch bestimmte Krankheitsrisiken. Sie arbeiten aber nie isoliert, sondern immer im Zusammenspiel mit unserer Umwelt und unserem Verhalten. Und genau darin liegt die entscheidende Botschaft. Wir können unsere Gene nicht verändern oder entwickeln, aber wir können beeinflussen, wie aktiv sie sind. Durch Dinge wie Schlaf, Ernährung, Bewegung und im Umgang mit Stress haben wir einen direkten Einfluss darauf, welche Prozesse im Körper ablaufen und damit auch auf unsere Gesundheit. Random Reminder. Random Reminder: Insulin reagiert in Minuten auf Zucker.
Nach einer Mahlzeit steigt sein Blutzucker innerhalb von 10 bis 15 Minuten an. Daraufhin wird Insulin ausgeschüttet, um Glucose in die Zellen zu transportieren. Starke Blutzuckerschwankungen führen oft zu Müdigkeit, Heißhunger und Energieabfällen. Als Takeaway daher für dich: Kombiniere Kohlenhydrate mit Eiweiß oder Fett. Das stabilisiert deinen Blutzucker und hält deine Energie konstanter. Also mein Random Reminder heute: Dein Energielevel ist eng mit deinem Stoffwechsel gekoppelt. Bedenke das, wenn du deine Ernährung planst. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Saleh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.